Bam, 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 herzlich willkommen zum REACH Podcast. Wake up and start up.
Willkommen beim Gründerin-Talk des REACH Podcast. Ich bin Friedrich Grimm, Startup Coach am REACH, dem Aurelio Startup Center, und spreche heute mit Christopher Stein, Gründer von Qualty. Das junge Startup unterstützt mit der Digitalisierung der Entwicklungsdokumentation von Kindergartenkindern die Abstimmung von Erzieherinnen mit dem Ziel, die bestehende Zeit besser zu nutzen. Moin Christopher, schön, dass du heute hier es ins REACH geschafft hast für diese Podcast-Aufnahme.
Hi Friedrich, ja, vielen Dank erstmal für die Einladung, das hat mich sehr gefreut. Ja, mit dir ein Austausch macht immer Spaß, wir kennen uns auch schon ein bisschen länger über das REACH und über das Inkubator- und Pre-Inkubator-Programm. Deswegen ja, freue ich mich sehr, heute mit dir mich ein bisschen zu unterhalten.
Perfekt. Ja, bevor wir jetzt gleich nochmal ein bisschen detaillierter in Qualty und das, was ihr da macht, reingehen, also den Satz, den ich eben gerade angeteasert habe, was ihr macht, der ist natürlich, verspricht natürlich schon ein bisschen etwas komplexere Thematik dahinter. Zuerst aber mal, stell dich doch mal unseren Zuhörern und Zuhörerinnen vor, noch gerne deine Co-Founder.
Ja. Hi, ich bin halt Christopher. Wir haben zu dritt Qualty gegründet, also wir sind ein Dreierteam. Lena kümmert sich um das Produkt, ich mache so ein bisschen die Kommunikation, und Timo ist für die Technologie verantwortlich. Jetzt mich alleine vorzustellen, es hat sich alles halt so organisch ergeben, würde ich mal sagen. Also ich habe im Studium recht früh Lena kennengelernt. Man muss dazu sagen, Lena und ich, wir sind nicht nur in der Company zusammen, sondern auch im wirklichen Leben. Wir sind verheiratet und haben auch ein Kind. Und Lena habe ich rechtzeitig kennengelernt. Das heißt, das war im Studium, da war ich in Frankfurt am Main gewesen, habe beim Spielwarenhersteller im Mattel für so, kennt wahrscheinlich der ein oder andere Hot Wheels, Barbie und sowas, da im Marketing Praktikum gemacht und dann noch als Werkstudent gearbeitet. Da habe ich damals Lena kennengelernt. Und genau, es war super, eine super spannende Zeit. Ich fand den Markt super spannend, also Spielwaren und damals schon so ein bisschen so das alles mit Kinder, und habe das schon immer im Kopf gehabt, dass mir einfach dieser Bereich gefällt. Das ist immer so die Idee, irgendwas halt für jemand anderes ein bisschen zu machen und für Kinder für Spaß zu sorgen. Und haben dann, deswegen bin ich auch nach dem Studium in dem Bereich geblieben. Ich habe dann aber die Seiten gewechselt und habe für ein großamerikanisches Marktforschungsinstitut Spielwarenhersteller beraten, mit deren Kassendaten sozusagen, das heißt Marketing, Vertriebsberatung gemacht für die. Bin in dem Bereich geblieben und aber halt weg aus Frankfurt gezogen, und Lena hatte eine super Opportunity, hat dann Sales gemacht. Lena ist ja in Frankreich aufgewachsen, hatte für ein großes Kosmetikunternehmen die Möglichkeit, dann halt für den französischen Markt das Ganze zu machen.
Cool.
Genau, konnte halt super viel Erfahrung sammeln. Aber in der Zeit haben wir auch so ein bisschen festgestellt, ich habe halt so, ich sag mal, das ist ja eine Art, das ist nicht wirklich Projektgeschäft gewesen, aber du hast halt Kunden gehabt, du hast Anfragen gehabt, das heißt, du hast kleine Projekte gehabt, wo du spezifische Marketing-Vertriebsfragen beantwortet hast und die halt präsentiert und gemacht mit den Kunden zusammen. Und das war immer für mich so das Gefühl, ich mache so ein Projekt und man gibt es dann ohne Umsetzung halt ab. Das war halt rein strategisch und hatte irgendwie Lust, das etwas mal ein bisschen langfristiger zu begleiten, und deswegen hat es mich eigentlich, jetzt würde man denken, das passt eigentlich schon ganz gut, um selber zu gründen, aber für mich war damals erstmal der logische Schritt, einen Doktor zu machen, also zu promovieren, und so bin ich dann nach Münster gekommen, weil promoviert hier aktuell am Institut für wertbasiertes Marketing im Bereich, ganz grob gesagt, Aufbau von digitalen Interfaces, und Lena ist dann damals mitgekommen und promoviert auch hier, recht passend, auch ein Thema im Bereich Startup und Teams, Aufbau von Startup und Teams, Controlling von Startups, was halt auch super passend ist. Und wir waren eigentlich schon immer so ein bisschen in den Kosmos. Lena noch ein bisschen mehr eigentlich als ich. Den hat vorher Entrepreneurship Marketing gemacht, Entrepreneurship Master gemacht, war eine Zeit lang an der WHU, hat auch schon vorher ein Startups Praktika gemacht und war da schon so ein bisschen mehr drin als ich. Wenn man zusammenlebt, dann treibt sich das halt gegenseitig. Klar. Und ich habe halt einfach durch den Doktor gemerkt, das macht mir super Spaß, dieses eigenständige, langfristige, selber aufbauen. Und dann hat irgendwann, ja, zum Glück, Thorsten und Sonja, also Professor Gensler und Professor Wiese, gesagt, so im Gespräch, man unterhält sich ja, wenn man einen Doktor macht, hey, was möchtest du denn eigentlich danach machen? Und da habe ich so ein bisschen reflektiert und gemerkt, dass ich also zu dem Moment jetzt gar nicht so den Plan habe, wieder zurück in dieses Corporate zu gehen, sondern eigentlich diesen eigenständigen, sehr langfristigen Plan und selber aufbauen, weiterverfolgen möchte und mich selbstständig machen möchte. Ja. Und genau, ich glaube, 2 Wochen später habe ich dann einfach mal so eine Idee gepitcht, einfach mal, um so Feedback zu bekommen, weil es ja ähnlich funktioniert wie mit einem Doktor. Ne? Da holst du halt auch immer Feedback. Wie läuft das? Wie läuft dein Projekt? Ja. Ja, und genau, und so war eigentlich das, glaube ich, so mein erster Pitch, mehr oder weniger, von den beiden da.
Was war das für die Idee damals?
Das war eine ganz andere Idee, also das heißt nicht ganz anders, es ging eigentlich um Kindern das Lesen wieder näher zu bringen. Wir kamen halt aus dem Spielwarenmarkt, aber mit dem Hintergrund, halt das mit digitaler Technologie zu verbinden, aber nicht so, dass du sagst, halt was so Standard, was man im Kopf an der Kinder vor Tablets setzen oder so, sondern wirklich die Bücher wieder zu pushen, aber mit der Hilfe von Technik, mit Sprachsteuerung und so weiter, sensorisch Sinne anzuregen, ist ein bisschen, wenn man es jetzt nicht so schnell erklären kann, heißt es, es war auch richtig, die Idee vielleicht liegen zu lassen, den Pivot zu machen. Damals haben wir dann aber, da habe ich ja am Lehrstuhl gearbeitet und dann hat Timo, ich betreue ja auch am Lehrstuhl Bachelor-Masterarbeiten, hat Timo bei mir eine Bachelorarbeit geschrieben. Und Timo hat schon Master in Informatik gemacht, hat aber super daran Interesse, halt so eine Schnittstelle zu sein, nicht nur rein zu programmieren, sondern gern eher so dieses Projektmanagement und deshalb noch einen Bachelor BWL hinterher gemacht damals. Und das heißt, ich habe Timo halt mit seiner Bachelorarbeit betreut und Timo hat was programmiert für Forschungszwecke, was halt super interessant war. Also ich habe Timo kennengelernt, wie er arbeitet, war ein super engagierter Kerl, wir waren halt irgendwie so von arbeitsmäßig auf einer Wellenlänge. Und genau, und dann habe ich einfach, als es vorbei war, als seine Arbeit durch war, verging dann auch so ein bisschen Zeit und das erste Projekt, wo ich habe mir versucht, selber Programmieren beizubringen. Es hat einfach ewig gedauert und es hat funktioniert, aber dann habe ich halt jemanden gesucht, der das so ein bisschen mit übernimmt und habe dann gedacht, ach, ich kenne ja Timo, der war ja Informatiker. Genau, und dann habe ich ihn einfach angerufen und haben uns auf einen Kaffee getroffen und da hat sich herausgestellt, dass Timo ein super netter Typ ist, ne, der auch so in seiner Freizeit gerne so Projekte macht. Der hat dann für Corona irgendwas für ältere Menschen programmiert, damit die sich Unterstützung holen können. Hatte schon mal ein anderes Projekt, so was er gebaut hat und halt einfach an sich halt super gründungsinteressiert ist. Wir haben halt schon zusammen gearbeitet, mehr oder weniger, ne, durch die Bachelorarbeit. Und dann hat sich das einfach alles gefügt, ja.
Und darüber habt ihr euch dann im Endeffekt gefunden.
Genau.
Und das weiß ich auch noch, weil ihr mit der ursprünglichen Idee über Thorsten seid ihr dann ja zu uns hier ans, natürlich auch ans Reach gekommen.
Genau.
Ja. In den Präinkubator gestartet und wir haben ja in der Zeit sehr viel zusammengearbeitet und die ursprüngliche Idee. Jetzt musst du mal unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mal erklären, wie ihr diesen Pivot vollzogen habt. Wie seid ihr von dieser ursprünglichen Idee, was ja im Endeffekt eine Art, ich sag mal, wie so eine Tony-Box war, bloß eben mit einer Geräusch, im Bereich Geräusch und vielleicht auch Projektor, ja, Unterstützung, visuelle genau. Unterstützung fürs Lesen, wie ihr von diesem Case auf euren jetzigen Case gekommen seid. Vielleicht musst du vorher nochmal ganz kurz in 2-3 Sätzen erklären, was Qualty jetzt genau macht und dann einmal diesen Pivot erklären, weil das ist ja super spannend.
Ja, oder ich erzähle es einfach so, wie wir den Pivot gemacht haben, weil so haben wir auch gelernt, wie der Markt funktioniert. Ich glaube, das ist das ganz lustig, weil es halt für uns auch super neu war. Ja. Ne? Also Kindergarten, wir kommen ja, also meine Mutter hat einen Kindergarten und meine Oma hat einen Kindergarten gehabt, meine Tante arbeitet im Kindergarten. Also es ist schon irgendwie in der Familie. Ich bin halt mit BWL woanders gewesen. Also, aber wir haben eigentlich grundsätzlich, waren wir nicht aus dem Bereich. Das war so damals, dass wir wollten, unser Ziel war es, etwas im weitesten Sinne ein Spielzeug zu machen, was aber einen Ansatz hat, Kinder zu unterstützen beim Lesen, weil Lesen und Sprache ist halt ein entscheidender Faktor halt für zukünftig Erfolg in der Gesellschaft, was auch immer. Und haben dann überlegt, wen kann man denn am besten fragen, um Feedback zu bekommen, ne? Einfach vom Interviewsmäßigen her. Wer ist denn in diesem Bereich gerade frühkindlich, also wann wird vorgelesen, wann entwickelt sich Sprache, ne? Das ist so von 0 und dann bis 6 und dann gehst du in eine Schule und irgendwann hast du die Maximalzahl der Wörter erreicht und dann wirst du nur noch besser, oder? Und dann haben wir gedacht, passt ja eigentlich perfekt in den Kindergarten. Also lass uns die Pädagogen anrufen. Und dann haben wir einfach, recht random, erstmal, ich glaube, mit 20 Kindergärten telefoniert. Und einfach wollten eigentlich dieses eine Produkt irgendwie validieren. Und die haben immer kurz was dazu gesagt und dann halt immer erzählt von Riesenproblemen, die sie haben durch Personalmangel. Ne? Die haben einen Riesen, man muss dazu sagen, das wussten wir zu dem Zeitpunkt auch nicht, dass 7 von 10 Kindern aktuell halt nicht kindgerecht betreut werden können im Kindergarten.
Auf viele? 7 von 10?
Ja, 7 Kindergärten sind aufgrund des Personalmangels. Das heißt also, der Personalschlüssel geht irgendwo nicht auf. Es gibt zu wenig Erzieher für die Anzahl von Kindern, die zur Verfügung stehen. Ne? Dann haben wir halt in den Gesprächen gelernt, so, hey, das hat halt enorme Auswirkungen auf dieses Ganze, wie betreue ich denn die Kinder? Ne? Also wie fördere ich die Kinder? Es ist ja auch schon, auch Kindergarten ist schon eher, ist eine andere Form von Bildung, was wir jetzt verstehen in der Uni oder in Schulen, aber das ist halt eine Form von Bildung, die halt auch motorisch oder sensorisch und sowas abläuft, also auf anderen Ebenen, die halt den Grundstein für unsere schulische Bildung danach bilden. Und das haben, das hat halt enorme Auswirkungen. Ne? Wenn du das nicht fördern kannst, nicht kindgerecht, ist das halt ultra schade für die Kinder. Und wenn man sich überlegt, ich meine, 7 von 10 Kindern und es gibt, da haben wir halt ein bisschen angefangen zu recherchieren nebenbei, haben halt festgestellt, ja, wenn 70-80% und der Kinder in den Kindergarten gehen und es einen gesetzlichen Anspruch mittlerweile auf Kindergartenplatz gibt, das heißt, das wird steigen,
ja,
dass es eigentlich so dann irgendwann 80-90% der kompletten zukünftigen Gesellschaft sind.
Ja.
Und dann ist uns klar geworden, oh, das ist
ein extrem großes strukturelles
Problem dann. Man denkt, das ist ein kleiner Bereich, ne?
Ja.
Aber das ist ein Bereich, der halt Auswirkungen halt auf 80% und 90% der zukünftigen Gesellschaft hat. Genau, und dann haben wir gedacht so, aber wollten das Ganze noch nicht wahrhaben, das war ja eine Zeit dann mit mir, wo wir beide dann auch schon viel im Austausch waren und du hast schon immer gesagt so, ja, aber du hast hast unser ursprüngliches Businessmodell immer schon sehr gechallenged.
Mhm.
Aber wie das ist, wenn man so lange an etwas arbeitet, lässt man das halt ungern los.
Ja, ja, stimmt. Ich erinnere mich, ja.
Genau, und ich wollte das nicht richtig, das heißt nicht eingestehen, aber habe das natürlich schon im Kopf gehabt. Ich habe es halt gemerkt, dass die andere Seite geht halt viel, viel schneller voran. Also die haben den Hörer in die Hand genommen, haben uns 5 Minuten davon was erzählt und dann aber eine halbe Stunde zu was anderem. Und deswegen habe ich Timo gefragt, ob wir denn nicht E-Mail-Adressen von deutschlandweit Kindergärten irgendwoher kriegen können. Das heißt, wir haben dann an 300, einfach, ich wollte es halt einfach wissen, ne? Ist das jetzt wirklich was mit diesem Personal, dass wir da etwas heben können oder nicht? Und haben einfach eine kleine Umfrage, einen Umfragelink gemacht, 300 E-Mail-Adressen von Kindergärten aus komplett Deutschland gesucht und dann die angeschrieben. Und die erste Überraschung war, dass wir eine Response Rate von, ich glaube, 35% hatten.
Wow.
Und ich weiß nicht, was ein normaler, wenn du so einen Newsletter, den du ja selber schon abonniert hast, wie da die Öffnungsrate ist. Aber wir hatten also 35% haben die Survey durchgemacht. Ne? Also das war das halt
schon krass.
Und wir hatten die Überschrift halt unter dem Personalmangel. Das heißt, wir wussten, okay, krass, da haben wir einen Schwarz getroffen. Und da drin in der Umfrage hatten wir, es ging halt so ein bisschen, wie kann man denen helfen und einfach um den Markt zu verstehen. Und die Frage so, hey, wenn wir eine Lösung dafür haben, können wir euch kontaktieren. Und davon haben dann nochmal 50% gesagt, ja, hier, Kontakt da, ruft uns an. Und dann dachten wir so, ja, okay, lass das andere mal sein, lass uns hierauf konzentrieren. Ja.
Ja. Und damit ist dann quasi der Grundstein gelegt worden für Quality und die dann ja jetzt spätere Entwicklung von euch.
Genau, dadurch ist dann eigentlich, dann mussten wir uns halt selber erstmal finden, was das bedeutet und was bedeutet dann das überhaupt, aber der Business Case, weiß ich nicht, das Problem hat sich einfach nur verschoben. Ja. Wir haben ein anderes Problem entdeckt und wollten einfach ein anderes Problem dann im Endeffekt lösen.
Ja.
Wussten aber auch selber noch gar nicht viel. Also,
welche Probleme habt ihr denn jetzt dann dadurch entdeckt?
Deswegen der Markt ist das halt ein bisschen komplizierter. Es gibt, grundlegend kann man sagen, halt durch den Personalmangel verliert halt oder haben Kindergärten Probleme, die Qualität aufrechtzuerhalten, ne? Weil Erzieherinnen müssen halt die Kinder zusammenhalten und haben halt kaum Zeit, sich noch konkret um konkrete Förderung und sowas zu kümmern. Und eigentlich der Grundstein, was wir so ein bisschen herausgefunden haben für diese ganze Arbeit im Kindergarten, ist, es gibt so eine gesetzlich vorgeschriebene Dokumentationspflicht, wie sich Kinder entwickeln in der Zeit, wenn sie da sind, in verschiedenen Bereichen. Ne? Das kann sowas sein, wie was ich erst gesagt habe, das ist jetzt nicht so typisch, was wir jetzt kennen, so typisch Mathe und Einzelne, das machen wir jetzt noch nicht, aber es geht dann halt um sprachliche Entwicklung, soziale Interaktion oder. Da gibt es verschiedene Bereiche und das ist eigentlich so ein bisschen der Grundstein, weil wenn du gut dokumentierst, wie sich Kinder entwickeln, kannst du auch gut ableiten, wie du Zeit mit Kindern verbringst, wie du liebevolle Zeit mit Kindern verbringst, also wie du die Stärken gerade, es geht nicht mal um, man denkt halt oft, das Ziel ist halt auch Defizite, also so eine Art Frühwarnsystem, aber eigentlich geht es um Stärken zu erkennen, um die Kinder halt dann daraufhin zu fördern. Und wenn du dafür aber keine Zeit hast, dann fällt das, ich sag mal, das Konstrukt ja dann auch so ein bisschen zusammen. Und die Erzieherinnen haben sehr wenig Zeit aufgrund des Personalmangels und die Dokumentation nimmt einen großen Anspruch oder Zeitanspruch. Ja, also die brauchen sehr, sehr lange dafür. Genau. Und dann haben wir gedacht, okay, alles klar. Ja, dann, wie läuft das mit der Dokumentation her damit?
Ja, und da hast du da mal ein Beispiel, wie das, bevor ihr jetzt kommt, wie das sonst eigentlich mit der Dokumentation aussieht?
Ja, also ich kann mal so ein Beispiel, um es ganz grob zu machen, also das haben wir wirklich mehrfach gehört. Das ist für, man muss dazu sagen, ne? Wir sind, die meisten von uns, auch wahrscheinlich die meisten, die zuhören, haben ja einen Standard-Computer-Arbeitsplatz. Das heißt, wir sind, für uns gehört ein Laptop ja nicht nur oder ein Mobiltelefon nicht nur in der Freizeit dazu, sondern halt 8 Stunden am Tag Minimum. Das heißt, wir sind da super geübt. Das ist natürlich, ein Kindergarten ist kein Computer-Arbeitsplatz. Ne? Die sind dafür, die Leute dort sind geschult und ihre Arbeit zu machen halt mit den Kindern, genau eigentlich nicht damit. Und deswegen es scheint, dass, wenn man da sowas hört, etwas fremd, aber gibt halt irgendwie im Umkehrschluss auch Sinn, warum das so läuft, wie es läuft. Ne? Also als Beispiel, eine Dokumentation wird meistens auf dem, es ist nichts digital oder sehr, sehr wenig, das fängt gerade erst an, auf ein Blatt Papier geschrieben oder an ein Heft, es gibt dann auch so Bögen dafür, dann wird eine Digitalkamera meistens zur Hand genommen, Fotos gemacht, die Fotos werden dann im Umkehrschluss auf den Stick geschoben, weil es meistens vielleicht keinen Drucker gibt oder der nicht so gut ist. Mit dem Stick wird dann in ein Fachgeschäft des Vertrauens, wie zum Beispiel DM gegangen, um die Fotos auszudrucken, krass, die werden ausgeschnitten, dazugeklebt, ne, wenn man sich überlegt, allein schon der Gang zu DM, aber ja, sie müssen es halt machen, weil es ist halt so, es ist halt ein Qualitätsstandard, ne? Also es ist ein Qualitätsmerkmal, wenn ich halt auch mit den Eltern spreche, wie und Bilder zeige und sowas, das, wir möchten auch die Eltern wissen, das heißt, du kannst es nicht weglassen, aber der Weg dorthin ist super kompliziert und ich verbringe eigentlich Zeit mit administrativen Arbeiten, die nicht zur Qualität im Kindergarten beibringen, ne? Also jetzt zu DM zu laufen.
Das ist ja extrem aufwendig.
Ja. Schneiden und das Medium weg. Kleben. Kleben, zusammenschreiben.
Du Bastelstunde.
Musst, ja, genau. Ja, das ist aber auch ganz schön, das könnt ihr auch mit Kindern zusammen machen. Aber jetzt im Grunde, wenn ich jetzt wirklich nur das jetzt nehme, was die Erzieherin machen, ist das schon sehr, sehr aufwendig. Vor allem, wenn ich überlege, wenn ich halt das Medium immer wechsle vom Papier, dann scanne ich es vielleicht, dann hole ich es. Es kann ja auch sein, dass dann Informationen verloren gehen, es geht Zeit verloren. Ja. Und das ist so, was wir gesagt haben, okay, das ist krass. Weil dann muss ich überlegen, was das für Auswirkungen halt auf die Zusammenarbeit hat. Wenn jeder was in sein Heft schreibt, dann muss es halt auch eine Person geben, die halt für das Kind verantwortlich ist, die dann die Informationen irgendwo zusammensucht, um halt Aussagen zu machen, okay, was sind denn nun wirklich die Stärken in der Entwicklung des Kindes und wie kann ich dieses Kind fördern? Und wenn jeder aber so schreibt, wie er so ein bisschen möchte, fällt die Interpretation der Sachen natürlich sehr schwer. Oder wenn jemand krank ist, was halt im Kindergarten durch Stress und sowas so häufig auch der Fall ist, dann kommst du halt an die Akten nicht ran. Ja, und dazu ist halt, dass dieses ganze Dokumentation ist komplex, ne? Also wenn du es mit qualitativ hochwertig machen willst, sind das eigentlich wissenschaftliche Prozesse. Also sagen wir mal so, das ist erforscht, da gibt es dann bestimmte Forschungsbereiche in Unis. Und die können aber kaum noch oder weitergebildet werden jetzt hier in diesem Bereich, weil halt einfach die Zeit fehlt. Weil wenn du weiterbildest, musst du die Leute halt rausnehmen. Und wenn du die Leute rausnimmst aus dem Kindergarten, hast du nicht im Kindergarten.
Ja,
das ist halt so eine Zwickmühle. Also stecken in so einer Zwickmühle fest. Und das war, da haben wir dann so gedacht, okay, jetzt haben wir hier so drei so eine großen Sachen, also drei so eine Probleme. Ich sag mal, das ganze Teamarbeit, ne, einfacher Umgang mit dem Medienwechsel und das Wissen halt weiterzugeben über diese Prozesse, damit du den Qualitätsstandard irgendwie hochhalten kannst. Damit können wir was machen.
Und Probleme haben wir jetzt, ich glaube, ganz gut beleuchtet. Wie löst ihr die jetzt?
Wir haben es so, aktuell, es geht halt um Dokumentation mit einem Tablet. Also wir haben eine App entwickelt und die App hilft Erzieherinnen dabei, erstmal alle Informationen auf der einen Seite an einem Ort zu haben, sodass halt auch wenn jemand nicht da ist, haben alle Erzieherinnen Zugriff auch auf die Dokumentation von den anderen. Und zusätzlich nicht nur an einem Ort, sondern wir kombinieren verschiedene Erzieherinnen, ein Kind beobachten, diese automatisch zu einer Art Gesamtauswertung. Dass du ein Dokument hast, das du nicht suchen musst. Und die Dokumente haben immer dieselbe Struktur. Das heißt, deine Interpretation und wo du suchen musst, fällt damit erstmal, wir versuchen damit halt die Zeit zu minimieren. Genau, im zweiten Schritt ist halt, wir vermitteln Wissen. Wir haben glücklicherweise zwei sehr coole Partner gefunden. Das ist einmal die Heinz und Heide Dürr Stiftung, die zusammen mit der Uni, mit dem Team von Dr. Michael Lichtblau an der Universität Hannover einen fundierten Bogen haben, ein fundiertes Verfahren. Und somit sind wir halt in der Lage, halt auch, wir sind ja keine Experten pädagogisch und haben uns da halt Expertenrat halt geholt und pädagogisches Wissen halt weiterzugeben, damit die Dokumentation, die dort durchgeführt wird, alle auf denselben Wissensstand machen, ne? Damit die Informationen, die ich eingebe, ja überhaupt erstmal wieder vergleichbar werden, über die Kinder hinweg, aber auch von Erzieherin zu Erzieherin hinweg, genau. Und wir ermöglichen halt einfach, dass diese Dokumentation automatisch halt, dass sie nicht mehr zu DM laufen müssen, ne? Ganz einfach, was halt Technologie ermöglichen, Fotos, Videos, Spracheingabe, stressiger Gruppenalltag, wenn du tippst, kannst du nicht gucken. Das heißt, Diktierfunktion, schreibt mit, so ein paar Kleinigkeiten, die halt den Umgang halt einfach im Kindergarten erleichtern.
Und wie hoch ist dann die Zeitersparnis für einen Kinder oder einen Erzieher, Erzieherin in der Woche?
Ja, also muss natürlich sein, wenn du von der Berufsgruppe ausgeht, wie ich gesagt habe, die halt keinen Computerarbeitsplatz haben, ist natürlich der erste Schritt. Erstmal, du musst den Umgang, ich will nicht sagen erlernen, aber die Software ist sehr, sehr einfach gestellt. Das haben wir auch mit sehr vielen Kindergärten, kann ich gleich nochmal drauf eingehen, getestet. Also ne, wir haben wirklich das ultra schlank gehalten, sehr einfach, wirklich auf die Zielgruppe angepasst, sodass du nicht lernen musst, sondern es recht intuitiv funktioniert. Aber trotzdem ist der Schritt erstmal dahin. Du musst halt erstmal die Bereitschaft erhalten im Kindergarten und in den, bei den Erziehern. Das heißt, am Anfang ist es natürlich erstmal einarbeiten, aber grundsätzlich kann man sagen, oder man sieht es auch in anderen Bereichen, sowas wie zum Beispiel Healthcare, sowas, wo ähnliche soziale Berufe sind, die auch das schon hatten, die aber schon digital sind, sagt man so ungefähr 20% kannst du da gut mit Digitalisierung holen.
Das ist cool.
Genau, und wenn du 20% nimmst und wenn ich das jetzt mal ganz quer auf Deutschland hochrechne, sind das, wenn wir das überall in Deutschland machen würden, wären das 20 Millionen zusätzliche Stunden, die Erzieher wieder mit den Kindern halt verbringen können oder halt wie auch immer, halt einfach ihre Zeit besser nutzen können, weil sie halt solche Gänge wie zu DM oder wie, keine Ahnung, nochmal abschreiben, nicht mehr hätten.
Ja, okay, spannend. Und jetzt, weil du es gerade schon angetriggert hattest, so ein bisschen mit eurem Kooperationspartner, ihr seid schon live.
Ja, genau. Wir haben jetzt, also wir hatten ja dann dank, also wir sind ja dann Pre-Inkubator, den Pivot hingelegt, um das mal wieder zeitig einzuordnen. Und haben uns dann mit dem Pivot, also mit Quality, mit dem, ist es nicht wie es jetzt ist, aber so mit diesen, ich sag mal,
Grundgedanken.
Mit den Grundgedanken beim Inkubator beworben, sind dann reingekommen und haben im Laufe des Inkubators dann über unseren Partner, also der Heinz und Heide Dürr Stiftung, sehr schnell ein Netzwerk in diesem Bereich aufbauen können. Ne? Also das ist ja, muss sagen, Kindergärten werden halt oft unterstützt von, also ne, die bekommen halt Geld ja vom Staat oder von anderen Sachen und auch sowas wie von Stiftungen und sowas. Das heißt, die Stiftungen haben meistens ein gutes Netzwerk an Kindergärten, die sie mit zum Beispiel Dokumentationsverfahren oder anderen Sachen halt ausstatten. Dadurch haben wir ein gutes Netzwerk von Anfang an gehabt in den Kindergärten, aber halt auch darüber, ne, also Träger und die Stiftung, aber halt auch in der Forschung halt an der Uni. Und dadurch war das nicht schwer, Leute zu finden, mit uns ein MVP aufbauen. Das heißt, wir haben dann 20 oder mit über 20 Leuten halt einfach, wir haben MVP, zu Anfang haben wir noch den Fehler gemacht. Ich weiß noch, wir hatten einmal einen potenziellen Kunden hier, das weiß ich noch, den hatte ich hier eingeladen, hatte ich die noch gefragt, ob wir das XFint benutzen können, da hatten wir den Fehler gemacht, wir haben es halt schon programmiert gehabt. Ne? Also Timo hat dann losgelegt, man ist halt ungeduldig, man möchte es zeigen, man möchte es machen. Das war ein Schritt zu weit. Damals, wir haben gemerkt, es hat dann nicht geklappt mit dem Kunden und haben uns dann nochmal das Video über den Haufen geworfen und hingesetzt und dann wirklich MVP-Building und Figma, ganz einfach, Click-Dummy. Das habe ich ja auch noch gemacht, einfach weil ich ja immer, ich habe mit den Leuten gesprochen und habe es direkt halt einfach reingemacht. Und am Ende, wenn du es per Zoom machst, war es halt
einfacher darzustellen.
Dann zeigst du das, die meisten Leute sehen das ja gar nicht. Ne? Du zeigst halt nur, wie sieht es aus, was sind die Klickfunktionen. Und das war super. Ne, weil wir halt super schnelles Feedback bekommen, was wir sofort umsetzen konnten und innerhalb von einem Monat eigentlich 20, 25 Testkunden das vorgestellt hatten. Und zeitgleich haben wir es dann noch in großen Kindergärtenrunden, was ich mit 40 Personen aus Kindergärten halt einfach so, ich sag mal, den Business Case in dem Fall, also dass die Problem und Lösung immer wieder validiert und vorgestellt und uns da Feedback geholt und das halt damit gemischt. So dass wir dann, ich weiß jetzt mal, ab, jetzt muss ich mir überlegen, ab dieses Jahr April, also war Anfang des Jahres, haben wir MVP gehabt, dann haben wir dieses Jahr April das ganze System in 3 Kindergärten getestet, das waren Frankfurt und Stuttgart. Einfach, funktioniert das technisch, kann ich damit umgehen? Einfach so, wenn ich es verkaufen möchte, muss es funktionieren. Genau, haben uns da 2 Monate Feedback geholt, das getestet und haben jetzt unseren ersten großen Kunden. Und das
Glückwunsch.
Ist ganz, und wir starten gerade jetzt die Landeshauptstadt Hannover aus, den Träger Landeshauptstadt Hannover, was für uns natürlich, also ich muss mal sagen, ne, wenn man ein halbes Jahr zurückdenkt, ist das natürlich für uns ein Riesensprung, weil es halt eine Landeshauptstadt
extrem
ist.
Extrem schnell dann.
Genau, und wir halt sofort im B2G-Bereich sind, was ja normalerweise auch geprägt ist von sehr langen Sales-Cycles und so. Deswegen muss man wirklich sagen, dass wir auch jemanden da gefunden haben in dem Bereich, also die Landeshauptstadt, also die Hannover, die ganze Abteilung da, die richtig Lust haben auf Digitalisierung, die es auch Lust haben mitzugestalten und deswegen da auch selber Hebel in Bewegung setzen und das macht halt super Spaß.
Du hast es gerade schon mit dem Wort B2G gerade erwähnt. Also B2G steht ja für Business to Government, also eine Solution, ein Produkt an den öffentlichen Dienst oder an den öffentlichen Träger zu verkaufen. Und dass die Besonderheiten sind, habt ihr ja auch so ein bisschen gespürt und haben wir uns häufig auch schon drüber unterhalten, dass es einfach enorm schwierig ist. Kannst du noch ein bisschen was so zu deinen Erfahrungen, was B2G angeht, ein bisschen was dazu erzählen?
Ja, gern. Es hat viele Besonderheiten, aber vorweg, also ich finde es super spannend. Ne? Mir macht das super Spaß und ich würde es jederzeit wieder so machen, weil es erstmal vom Prinzip her, ne, ich komme rein aus dem BWL-Sektor. Ne? Für mich ist so eigentlich B2C, B2B, schnell Produkt und so. Und ich finde das einfach super spannend, einen neuen Einblick zu haben, wie sowas funktioniert. Also, und die Herausforderung oder was grundlegend, sage ich jetzt mal, anders ist, ist, dass wir sehr, sehr lange Sales Cycles haben. Mhm. Das heißt, bis eine Entscheidung gefallen ist, ob ein Produkt eingeführt wird oder nicht, können halt auch mal 1,5 Jahre vergehen. Mhm. Also das haben wir zum Glück. Also wir hatten schon mal so Anträge und sowas, die nicht funktioniert haben, und haben auch die ganzen Prozesse das schon mal so ein bisschen gesehen. Und aus diesem Grund ist die zweite Hürde ist, wenn du das einreichst, und wir wissen ja, der Staat oder Deutschland, wir sind jetzt nicht gerade digitalisiert von Grund auf in Deutschland, mhm, im Gegensatz zum anderen. Das heißt, die Hürde, die du nehmen musst als Unternehmen, um den Leuten die Sicherheit zu geben, dass du das auch, also dass du das ernst meinst, dass du es richtig machst, das ist, würde ich sagen, ein bisschen höher als in anderen Bereichen. Ne? Also die Risikofreudigkeit einfach. Also wobei das Risiko mal so ein bisschen negativ behaftet ist, aber einfach, komm, wir sind ein recht junges Unternehmen. Wir können jetzt nicht sagen, hier, wir haben schon mit 20 anderen Leuten gemacht. Und das ist natürlich irgendwo ein Risiko, darauf zu vertrauen. Und das sind einfach so grundlegende Sachen, wo man das Ganze ein bisschen anders denken muss. Aber das geht, indem wir einfach, ich glaube, fast ein halbes Jahr eigentlich nur in Netzwerk, Vertrauensaufbau und das wirklich als Partnerschaft, das sehen wir auch immer noch so. Ne? Also klar ist das unser Kunde und wir möchten ihn zufriedenstellen, wir machen das, aber wir haben zusammen eine Vision. Mhm. Und ich glaube, das ist auch ein ganz großer Unterschied, und zum Beispiel zu B2B, dass die Kunden vielleicht etwas, dadurch, dass sie vielleicht noch nicht so weit sind in Digitalisierung, wenn wir jetzt von digitalen Geschäftsmodellen ausgehen, dass du die ein bisschen mehr beraten musst. Aber dafür machst du das zusammen. Ja, du hast halt ein bisschen mehr Zeit oder Manpower, die du daran investieren musst, was du vielleicht beim B2B nicht hast, weil die Leute genau wissen, was sie möchten. Mhm. Aber dafür, glaube ich, hat das enorme Vorteil für das Produkt, weil du das Produkt super schärfen kannst dadurch. Ne? Also du machst das zusammen und es hat das Ganze mehr so einen Projektcharakter und macht halt auch viel mehr Spaß.
Ja, und es ist vermutlich dann, wenn man einmal drin ist, dann rollt sich das relativ schnell dann aus.
Genau, also wir hatten jetzt die Erfahrung, wie gesagt, ne, also das mit der Heinz-Neide-Dürr-Stiftung und der Universität, wie wir es halt gemacht haben, also ich meine, weißt du, wir haben ja einfach überall angerufen, was ging. Ja. also muss man netterweise sagen, da vielen Dank an Lena, ne, die hat ja durch ihren Sales und sowas, Sales-Erfahrung, das macht ja auch super Spaß, ne? Die ist super Kontakt halt, die macht, baut Netzwerke auf und hält das, und der macht es halt auch Spaß. Also mir macht das auch Spaß, aber Lena kann das, also ich weiß nicht, wie man das sagen soll. Es gibt ja so Leute, die haben das einfach in sich. Und ich glaube, Lena hat das. Und ich bin da immer ein bisschen mit dem Kopf immer schon 5 Schritte weiter.
Ja.
Und Lena erledigt das hier und jetzt in diesem operativen Geschäft. Und Timo setzt das dann um. Deswegen passt das irgendwie so ganz gut. Und die hat halt damals einfach über angerufen, und dadurch kamen wir dann halt, haben wir unser Netzwerk aufgebaut, und dann rollt sich das halt mehr oder weniger von allein. Also mittlerweile ist es so, sind jetzt gerade bei der Einführung, wir bekommen Anrufe, hätte ich halt nie gedacht, dafür, dass Leute nach dem System fragen. Wie funktioniert das? Könnt ihr es bei uns vorstellen? Also große Träger, genau, dass wir jetzt halt überlegen müssen, wie geht's weiter, weil es jetzt doch schneller Fahrt aufnimmt, als wir dachten.
Sehr schön. Schneller Fahrt aufnehmen klingt natürlich immer super spannend. Was natürlich da aber auch super wichtig ist, ist natürlich immer die Frage hintenrum, wie finanziert ihr euch?
Ja, also bis jetzt schaffen wir es alles allein. Also wir sind zu dritt.
Ihr bootstrappt komplett.
Wir bootstrappen komplett, genau. Liegt aber auch, was ich gerade an der Thematik, dass wir im B2G-Bereich, das, was du hast, ist halt in einer gewissen Maßen Zeit, ne? Weil du den Sales-Cycle, den kannst du nicht verschnellern. Mhm. Der ist so, das, was du machen kannst, ist die Gefahr nehmen, dass er scheitert, sag ich mal, doch auf letzter Instanz. Das heißt, das Produkt muss gut sein. Datenschutz ist ein Riesenthema. Sowas halt, ne? Also, dass du das genau feststeht, was machst du, dass du offen, transparent bist und sowas. Aktuell können wir das alles selber machen. Also, wir haben jetzt auch durch den ersten Umsatz, aber müssen natürlich überlegen, dadurch, dass jetzt neue Anfragen kommen, ganze Infrastruktur, Service, sind wir jetzt gerade am Überlegen, wie wir das machen. Und das ist gar nicht so leicht, sag ich jetzt mal, weil wir selber, wie gesagt, ne, wir können, selbst wenn wir Fremdkapital aufnehmen würden, werden wir damit nicht den Sales-Cycle verschnellern können, sondern nur das Risiko, dass wir scheitern. Das heißt, wir müssten, also damit, mit dem Geld können wir das Produkt anpassen, Verbindungen aufbauen und damit dann halt in 1,5 Jahren dann vielleicht die Kunden gewinnen. So, oder in einem Jahr. Oder wenn es extra Töpfe geht das auch schneller. Genau, deswegen sind wir gerade am Validieren, was da für uns am besten ist. Wir sind uns gar nicht so ganz sicher als aktuell.
Also Extratöpfe, weil ihr per se natürlich einen Kindergarten ja erstmal öffentliche Mittel bekommen muss, um erstmal eure Software einzukaufen, aber auch wahrscheinlich die iPads.
Genau, also es ist so, Kindergärten, deswegen wir verkaufen an Träger. Ja, wir verkaufen, okay. verkaufen nicht an Einzelkindergärten, weil es so ein großes, ich sag mal, Kuddelmuddel ist und weil die auch gar nicht, die entscheiden das eigentlich nicht. Ne? Das ist ja eine Qualitätsstandard, so ein Träger hat ja so eine Art Qualitätsstandard im Dokumentationsbereich und so weiter und der legt eigentlich fest, wie sowas gemacht werden soll. Und deswegen verkaufen wir einen Träger, weil es auch einfach leichter ist. Dann auch, das kannst du Kindergärten nicht auch noch aufbrummen. Ne? Ja. Die haben so schon administrativ Haufen zu tun. Die entscheiden sich dafür nicht oder werden das nicht machen. Das musst du halt überbauen.
Kommt dann von oben.
Genau, und dann gibt es dann, entweder sagt der Staat manchmal, hier gibt es extra Töpfer für extra Bereiche, aber die Träger haben, können natürlich über ihr Geld auch ganz anders verfügen als ein Kindergarten.
Okay, und deswegen funktioniert der ganze Sales-Bereich natürlich ein bisschen schwieriger, weil man erstmal gucken muss, sind die Gelder bei dem jeweiligen Träger irgendwo vorhanden, muss man mit denen noch zusammen irgendwie einen Antrag stellen und okay.
Deswegen. Ja, genau, das ist so. Es gibt verschiedene Wege, da ranzukommen. Ja. Genau, also es ist ein bisschen komplizierter. Ne? Das kannst jetzt nicht so wie bei B2B, wo du dich jetzt reingesagt hast, hallo, hier bin ich. Hier ist dein ROI von XY. Okay, super Rechnung, alles klar. Ich übertreibe, ne? Aber ich kann im B2B-Bereich sagst du halt, okay, das ist dein monetärer Wert, den du sparst.
Ja.
B2G funktioniert ganz anders. Ne? Da geht es nicht um Geld im Vordersinn, sondern um das, was halt rauskommt. Also wofür ist der Staat verantwortlich und in dem Fall Bildung. Das heißt, den Mehrwert, den wir schaffen, ist ganz anders. Das heißt, wir schaffen halt Qualität, wir schaffen halt Bildung, wir schaffen mehr Zeit, mehr liebevolle Zeit, mehr gebildete, ausgeglichenere Kinder, wie auch immer. Das ist ein ganz anderes Prinzip und da ist es einfach schwieriger. Also für mich zumindest, wahrscheinlich ist das nur für mich so oder für, wenn man rein aus dem BWL-Bereich kommt, das erstmal zu verstehen.
Ja.
Für andere ist es halt ganz normal. Die Leute, die da arbeiten, für die ist das ja ganz normal. Wenn ich die ersten Präsentationen nicht gemacht habe, habe ich halt auch den Fehler gemacht. Ich habe denen halt vorgerechnet, was sie pro Kindergarten sparen. Und das treibt die halt gar nicht an.
Ganz andere Motivation.
Ganz andere Motivation. Und also man muss mal auch mal sagen, auch eigentlich eine viel schönere.
Ja.
Auch eine viel langfristigere. Und das macht das ganze Thema halt super spannend. Ne? Dieses langfristige Denken, nicht monetär, sondern auf einen Outcome, den du halt wirklich mitbestimmen kannst. Und das ist sowas wie gesellschaftliche Sachen halt. Ne? Und das macht halt das Ganze super spannend, macht super Spaß. Ja.
Ihr seid jetzt seit einem halben Jahr aus dem Inkubator vom Reach raus. Mhm. Vielleicht sogar schon ein bisschen länger. Ich glaube sogar einen Monat länger oder ungefähr. Ja, so. Ihr habt jetzt aber auch im Juni auf unserem großen Demo-Day pitchen dürfen. Und wir haben euch ja auch direkt, nachdem ihr raus wart aus dem Inkubator, als Buddies für spätere Startup-Batches und für andere Startups eben direkt mit eingesetzt, dass ihr die wieder unterstützen könnt. Ihr seid ja mittlerweile ein sehr, sehr etablierter und sehr wichtiger Teil auch der Münsteraner Gründungsszene. Gibt auch wieder sehr, sehr viel zurück. Was mich jetzt nochmal in dem Punkt interessieren würde, gibt es aktuell bei euch Punkte, Fragen, Themen, wo vielleicht die Community, wo ihr unterstützen könnt oder wo ihr sagt, das sind gerade Punkte, wo ihr noch Support sucht?
Ja, also wir suchen, wie ich es gerade schon angedeutet habe. Und dann kommt der Punkt, wo wir halt Serviceleistungen bieten müssen, also unseren Kunden gegenüber. Ne? Wir verkaufen mal an eine Landeshauptstadt, wir haben Anfragen von anderen großen Trägern. Das heißt, das ist halt ein gewisses Maß an Verantwortung. Das heißt, wir müssen wachsen, teammäßig, produktmäßig. Also wenn ich Team sage, meinst du ja, dann geht es halt um das Produkt, muss besser werden, solche Sachen. Und wir suchen da eigentlich, wie scaled man, sag ich mal, einen B2G-Bereich. Wir sind uns nicht wie Fremdkapital aufnehmen. Wir überlegen, ob wir IT-Partnerschaften eingehen, ne? Ob wir vielleicht gar nicht unbedingt über Fremdkapital gehen, sondern lieber direkt uns seriöse Partner, die schon lange im Geschäft sind, IT-Infrastruktur aufzubauen, mit versuchen zu gewinnen. Weil wir damit natürlich auch Vertrauen gegenüber, der Staat ist unser Kunde im entferntesten Sinne, vertrauenswürdiger sind. Wir sind da, wie gesagt, wir sind da gerade in der Findungsphase, wissen das selber nicht, weil es jetzt halt so schnell ging und müssen jetzt halt recht zügig überlegen, okay, was ist der für uns intern der nächste Schritt? Produktmäßig wissen wir, was die nächsten Schritte sind. Wir müssen jetzt überlegen, wie kommen wir da hin? Wie kommen wir da hin, dass wir Quality halt auch für die Gegebenheiten, die in Kindergärten herrschen, also ne, das ist, wie gesagt, eine andere Ausstattung, Netz ist eine Sache und so weiter und so weiter. Wie können wir unser Produkt auch für andere Kindergärten anpassen? Ja, und da, also alles, was Scalen von B2G
angeht.
angeht.
Also Experten und Expertinnen genau in dem Bereich Scaling von B2G.
Das wäre, genau, wenn da irgendjemand ist, ja super gern. Einfach cool. Anrufen und ja, würde ich mich riesig freuen.
Ja, anrufen per se. Wie können sich die Interessierte dann mit dir in Verbindung setzen? Aber du hast wahrscheinlich jetzt eher weniger deine Handynummer hier.
Genau, also ganz normal, ne, entweder über LinkedIn, ja. Das ist glaube jeder von uns, oder bei uns auf der Quality-Seite die Anfrage unten, die führt auch zu mir. Oder halt einfach übers Reach. Ja, also es gibt tausend Sachen. Einfach Christopher Stein, bitte alle kommen.
Ja, perfekt. Dann erstmal vielen Dank an der Stelle. Es ist echt wirklich spannend, woran ihr da mit Quality arbeitet und welche Einblicke ihr insbesondere auch in B2G bekommen habt.
Ja, vielen, vielen Dank, Friedrich. Also nicht nur für jetzt, auch, du weißt, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, aber auch für die ganze coole Zeit damals, Pre-Inkubator. Ich glaube, dass du uns da manchmal auf die Füße getreten hast und Pivot, guck doch nochmal da rein, guck doch nochmal da rein. Auch wenn wir es nicht zugeben wollten oder ich zumindest immer ein bisschen festgehalten habe. Aber ich habe dann am Ende, es ist dann doch anders gekommen. Deswegen ja, danke für die Einladung und danke für die tolle Zeit und ja, tschüss.
Sehr, sehr gerne. Und wir, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, hören uns demnächst wieder zu einer weiteren Folge des Reach Podcasts. Bis dahin, lass uns die Ärmel hochkrempeln und packen wir es an.
Das war der Reach Podcast. Create Future Together.